Herr Jesus, danke vielmal, dass du auch jetzt gegenwärtig bist und danke, dass du auch unseren Geist öffnest, dass du unsere Augen aufmachst, du uns erleuchten, Herr, dass wir dich erkennen können. Amen.
Ist ein Mann ein Mann? Ich denke, dass dieses Lied, der Grund, warum ich das Lied gewählt habe und wir uns das vorher anhören sollten von Grönemeyer, es zeigt etwas sehr gut, nämlich es herrscht eine Orientierungslosigkeit. Das Lied ist mindestens 20 Jahre alt. Also heute würde das vielleicht noch ein wenig anders klingen. Aber es zeigt doch diese Orientierungslosigkeit. Woran soll man überhaupt festmachen, was einen Mann ausmacht? Der Sänger Grönemeyer fügt verschiedene Eindrücke und Äußerungen von Männern oder über Männer zusammen. Und dahinter vermute ich eine Frage, nämlich die Frage, woher nehmen wir das Bild, das Vorbild des idealen Mannes? Woher nehmen wir das? Sollen wir einfach nehmen, was wir sehen? Das Ansprechende, das Sympathische herauspicken und daraus so das ideale Männerbild formen? Die Welt ist seit langem orientierungslos. Die Suche nach Identität für beide Geschlechter in der modernen Kultur hat eine gute und eine schlechte Seite. Die gute Seite ist, man will nicht einfach übernehmen, blind übernehmen, was die vorherigen Generationen oft unreflektiert gelebt haben. Man versucht, schädliches Verhalten von Männern auszumerzen. Das gibt es ja. Das Pascha-Verhalten, Gewalt gegen Frauen, Ausnutzung, Unterdrückung. Solche Dinge will man mit Recht ausmerzen. Die müssen weg bei den Männern. Das Schlechte daran aber, an dieser versuchten Umorientierung ist, man hat jetzt keine wirkliche Alternative mehr für dieses alte, überkommene, unvollkommene Männerbild. Es gibt heute eine Art beweglichen Maßstab in der öffentlichen Meinung, oder nicht? Auf der einen Seite kann jeder ausprobieren, wie er sein Mannsein leben will. Das ist legitim, das darf man. Jeder darf heute sein Mannsein so definieren, wie ihm das gefällt oder wie er eben gut damit ankommt. Aber auf der anderen Seite wird er auch von der Gesellschaft geschnitten, wenn er gewisse ungeschriebene Gesetze oder Grenzen überschreitet. Und hier hat Grönemeyer wieder recht mit seinem Refrain: Männer haben es schwer. Ob sie es leicht nehmen, ist die andere Frage. Aber er hat recht, Männer haben es schwer. Sie befinden sich heute mehr denn je in einer Identitätskrise. Und ich glaube, die Hauptursache dieser Identitäts- oder Orientierungskrise ist die Fragestellung in unserer Kultur. Man fragt heute, wie muss ein Mann sein, damit er in der modernen Gesellschaft nützlich ist und damit er sich darin auch noch wohlfühlt? Das ist die Fragestellung. Wie muss ein Mann sein, damit er nützlich ist, nicht anstößt, und es ihm dabei auch noch wohl ist gleichzeitig. Anstatt dass man fragt, wie ist der Mann eigentlich von seinem Schöpfer gedacht? Wie und wann entspricht er am ehesten seiner Geschöpflichkeit, seiner geschöpflichen Bestimmung? Und die Bibel gibt uns auf eben diese Frage eine Menge Antworten. Schon im Schöpfungsbericht, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angeschaut oder gehört, schon im Schöpfungsbericht finden wir die wichtigsten Ansätze davon oder dafür, was und wie nicht nur der Mensch, sondern auch wie der Mann sein soll. Ist das groß genug? Ich denke, ihr könnt das lesen. Ich gebe die Stelle auch an, wenn jemand in seiner Bibel mitlesen will. 1. Mose 1, Vers 26 bis 28. Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Wir lesen hier zwar, dass Mann und Frau für diese Dinge geschaffen wurden, dass sie so leben, handeln, ausgerichtet sind. Aber als die beiden ersten Menschen dann ungehorsam wurden, da zieht Gott vor allem den Mann zur Verantwortung für den Ungehorsam der beiden. Es wäre seine Aufgabe gewesen, über die Durchführung des göttlichen Auftrags zu wachen. Was war dieser Auftrag? Der Mann sollte als Gottes Repräsentant das Haupt der Schöpfung sein. Er sollte sie zusammen mit seiner Hilfe, der Frau, in Gottes Namen führen und bewahren, die Schöpfung. Die ganze Schöpfung soll die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Dazu ist sie gemacht. Der Garten, in den Gott den Menschen setzte, sollte ein Ort der Anbetung sein. Der Garten Eden war der erste Tempel, der Ort, wo Gott angebetet wird. Und der Mann als Haupt der Schöpfung hatte den Auftrag, diese Anbetung Gottes da zu leiten, darin zu führen. Und wir wissen, dass er darin versagt hat. Gott hat die angedrohte Strafe über den Menschen kommen lassen. Aber er hat ihn nicht aus der Verantwortung entlassen. Er hat ihm lediglich gesagt, dass für ihn jetzt alles erschwert sein wird nach dem Fall in die Sünde. Aber er hat ihn nicht aus dieser seiner Verantwortung entlassen. Der Auftrag, oder den Auftrag, die Schöpfung zu pflegen, werde er im Schweiße seines Angesichts erfüllen müssen. Aber trotzdem, er hat weiter diesen Auftrag. Die Frau, die ihm als Hilfe gegeben wurde von Gott, die werde sich nun auflehnen und von ihm Besitz ergreifen wollen, aber er dürfe dennoch nicht seine Führungsverantwortung abgeben. Ihr erinnert euch an diesen Vers. Die Frau wird, ihr Verlangen wird nach dir sein, sie wird dich beherrschen wollen, aber du sollst nicht das abgeben, sondern du sollst der Herr sein bleiben. Du sollst die Führungsverantwortung nicht abgeben. Und dazu versprach Gott aber, dass er dem Menschen einen Nachkommen geben werde, der die Herrschaft des Bösen und der Sünde zerstören werde. Und dieser Nachkomme ist natürlich Jesus Christus. Er ist es, der die Gläubigen von der Herrschaft des Satans und der Sünde befreit hat und ihnen neues Leben schenkt. Diese Aussage ist wohl für euch, für die meisten mindestens, keine neue. Aber es könnte sein, dass wir einen ganz wichtigen Aspekt dieser Erlösung oft etwas vernachlässigen. Nämlich die Tatsache, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um dem Menschen seine Ebenbildlichkeit wiederzugeben. Jesus ist gesandt als der zweite Adam, der das lebt, worin der erste versagt hat. Jesus ist Gottes Abbild in der ganzen Vollkommenheit. Wir lesen das zum Beispiel Kolosser 1, 13 bis 15. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Oder Hebräer 1, Verse 1 bis 3. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Jesus ist nun, wie gesagt, nicht nur Gottes Ebenbild, um zu zeigen, wie Gott ist, er ist auch das Bild, in das wir umgestaltet werden sollen. Das können wir unter anderem in Römer 8 nachlesen, 28, 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Um wieder zur Bestimmung des Mannes zurückzukommen, Jesus ist auch das Vorbild, das Bild des wahren Mannes, so wie Gott ihn ursprünglich gedacht hat. Wenn wir also fragen, wann ist ein Mann ein Mann? Dann ist die einfache, die kurze Antwort, wenn er so wie Jesus ist, dann ist ein Mann ein Mann. Jesus ist der Mann. Natürlich ist ein Mann schon ein Mann, wenn er dem Vorbild Jesu noch nicht entspricht. Er wird als Mann geboren. Er kommt auf die Welt und ist schon Mann, männlich. Aber als geborener Sünder ist er eigentlich mehr eine Karikatur des wahren Mannes. Wenn er neu geboren wird durch den Heiligen Geist, dann wird er das Verlangen bekommen, der wahre Mann zu werden, der Jesus ist. Der Apostel Paulus macht diese Verbindung sehr direkt, wenn er sich im Epheserbrief an die Ehemänner richtet. Dann macht er diese Verbindung zwischen Jesus und dem wahren Mann sehr direkt. Wir können die Haltung, die Paulus dort als Vorbild hinstellt, auch auf nicht verheiratete Männer ausweiten. Wir haben das öfter jetzt auch schon gesagt bekommen, man ist ja Mann vor allem in Beziehungen, sei es in Beziehungen zur eigenen Frau oder zu anderen Menschen. Sehen wir uns diese Passage in Epheser 5 etwas genauer an. Ich lese den ganzen Zusammenhang, obwohl ihr seht, ich habe die Männerverse herausgestrichen. Es geht jetzt um die Männer. Das andere, was an die Frauen gerichtet ist, ist extra etwas kleiner, weil jetzt vor allem ja die Männer hinhören sollen und ihren Teil hier lesen sollen. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Am Anfang steht hier die Aufforderung, sich einander unterzuordnen. Und das gilt für die Männer ebenso wie für die Frauen. Das ist an beide gerichtet. Es gibt also eine Form für beide Geschlechter, in der sie sich unterordnen, oder eine Art und Weise, wie sie sich dem anderen unterordnen. Wenn wir die folgenden Aufforderungen an die Männer, die an die Männer gerichtet sind, lesen, dann sehen wir, dass die geforderte Haltung für Männer eine ist, die sich selber zum Wohl des anderen zurückstellt. Das kommt in all den Versen hier zum Ausdruck. Der Mann ist einer, der sich selber zurückstellt zum Wohl seiner Frau. Liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Ein wahrer Mann ist ein Diener derer, die ihm in irgendeiner Weise anvertraut sind. Er übernimmt Verantwortung für sie, indem er sich selbst vergisst und seine eigenen Interessen und empfundenen Bedürfnisse ihrem Wohl unterordnet. Das ist die Unterordnung des Mannes. Er nimmt sich selber zurück und ordnet seine eigenen Interessen und empfundenen Bedürfnisse dem Wohl des anderen, dem Wohl der Frau unter. Es heißt hier sehr wohl, der Mann ist das Haupt der Frau. Er ist der Chef im Haushalt. Christus hat als wahrer Mann gezeigt, dass er Haupt und Leiter der Gemeinde ist und damit ihr Diener ist. Wer unter euch der Erste sein will, der Chef, hat er gesagt, der sei ein Diener aller. Jetzt, wenn wir die Haltung bedacht haben, mit der ein Mann Haupt sein soll, müssen wir auch sagen, dass der Mann wirklich Haupt sein soll. Was heißt Haupt sein? Was bedeutet dieses Wort Haupt? Das originale griechische Wort bedeutet eigentlich einfach einmal Kopf. In der Bibel wird dieses Wort gebraucht für Leiter, Anführer und Repräsentanten einer Gruppe, wie zum Beispiel einer Familie oder einer Sippe, eines Stammes oder eines Volkes und so weiter. Derjenige, der das Haupt ist oder der Kopf ist dieser Gruppe, der hat die letztendliche Verantwortung, dass diese repräsentierten und geleiteten Personen an ihr Ziel kommen, das ihnen gesteckt ist. Das Ziel wird nicht von dem Haupt gesteckt, sondern es ist ihm von oben gegeben. Es wird ihm ein Ziel gegeben und er wird verantwortlich gemacht, dass seine ihm Anvertrauten zu diesem Ziel kommen. Die Stammes- und Sippenhäupter im Alten Testament hatten den übergeordneten Auftrag, ihren Stamm, ihre Sippe zusammen mit dem ganzen Volk Gottes ins verheißene Land zu führen. Ihre Leitung hatte dieses Ziel, eben ihre Anvertrauten mit den anderen zusammen ins verheißene Land zu führen. Sie hatten nicht die Freiheit, ihre Leute in eine Richtung zu leiten, die ihnen Spaß machte oder die ihnen hilfreich ist oder bequem, sondern sie hatten den übergeordneten Auftrag, dahin zu leiten, wo der oberste Chef, das oberste Haupt es ihnen sagt. Christus als Haupt der Gemeinde führt diese ebenso nach Gottes Vorgabe in die ewige Herrlichkeit. Das ist sein Auftrag als Haupt der Gemeinde. Seine ganze Leitung, die er in vielen Facetten ausübt, dient diesem einen Ziel, die Gemeinde in die ewige Herrlichkeit, in die ewige Gemeinschaft mit Gott hineinzuführen. So hat auch jeder Mann, der eine Frau, eine Familie oder sonst eine Gruppe anvertraut bekommen hat, dieses Ziel zu verfolgen. Es gibt kein anderes, das er wählen kann. Junge Männer, die noch nicht verheiratet sind, vielleicht, ich denke, es hat ein paar hier, die sollten sich ausführlich über diese Tatsache Gedanken machen, was ihr Auftrag einmal sein wird als Mann einer Frau. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, junge Männer denken viel öfter, also bei mir war es auf jeden Fall so, wenn ich endlich die Freundin gefunden habe, die ich suche, dann will ich sie heiraten, damit sie dann ganz mir gehört und damit ich sie immer bei mir habe und sie mir das Leben versüßt und sie mir gut tut. Dazu will ich heiraten. Das ist falsch. Junge Männer sollten sich bewusst sein, dass sie einmal den Auftrag haben werden, dieser Freundin, die dann ihre Frau wird, in der Weise zu dienen, wie Gott ihnen das vorgegeben hat bereits, dass sie sie nämlich an das Ziel Gottes führen, zusammen mit den Kindern, wenn sie dann Kinder haben sollen. Die biblische Perspektive für den Mann sieht so aus. Wir sollen danach suchen, die Frau, die Familie, uns anvertraute Personen, das kann ein erweiterter Kreis sein, zu dem Ziel zu führen, das Gott für sie bestimmt hat. Wir sollen treue, sich aufopfernde Leiter sein, die um das geistliche und auch das physische Wohl ihrer Anvertrauten besorgt sind. Christus sorgt als Haupt seiner Gemeinde dafür, dass sie am Ende unversehrt, rein, heilig bei Gott ankommt. Das steht hier in dem Abschnitt geschrieben. Christus schaute dafür, dass seine Gemeinde gereinigt ist, dass sie vor Gott bestehen kann. Eine solche geistliche Verantwortung hat auch der Mann als Haupt seiner Frau und seiner Familie. Nicht, dass der Mann etwas für das Heil seiner Frau oder Kinder tun könnte, wie Christus das tat. Aber er kann so für das geistliche Wohl seiner Familie besorgt sein, dass er sie in die Anbetung Gottes führt, ihnen darin vorangeht. Das ist der erste Auftrag. Er schaut dafür, dass Gott und sein Wort den obersten Platz in der Familie haben. Er ist besorgt darum, dass die Bibel gelesen wird. Er ist verantwortlich, dass eine von der Schrift geprägte Kultur in der Familie herrscht. Er sorgt dafür, dass die Familie Teil einer lokalen Gemeinde ist und er leitet sie darin an, ihr mit der Gemeinde, mit ihren Gaben auch zu dienen. Ich glaube, wir können diese Dinge in zwei Stichworten zusammenfassen. Der Mann ist ein Versorger und Fürsorger. Das ist die Rolle des Mannes, ein Versorger und Fürsorger zu sein. Diese Eigenschaften sind schöpfungsgemäß in ihn hineingelegt. Was Gott zu Adam sagte, dass er den Erdboden bebauen und den Lebensraum pflegen soll, das ist nicht nur im materiellen Sinn zu verstehen, auch, aber nicht nur, sondern es ist auch ein geistliches Bild. Der Mann ist schöpfungsgemäß darauf angelegt, den Boden für ihm Anvertraute zu bereiten. Im geistlichen Sinn. Er übernimmt Verantwortung, er plant, er legt die Ziele fest, die kurz- und mittelfristigen Ziele, sodass diejenigen, für die er sorgt, fruchtbar sein können. Auf diesem Weg Gott zu verherrlichen als seine Schöpfung. Das heißt nicht, dass der Ehemann und Vater alles allein tut. Natürlich nicht. seine Frau, seine Kinder, alle haben ihren Platz und ihre Aufgaben in dem Gefüge der Familie. Aber der Mann als Haupt des Hauses bahnt den Weg und trägt die Verantwortung, so dass die Mitglieder des Hauses ihre Rolle, die Gott ihnen gab, wahrnehmen können. Er baut diesen Raum dafür aus. Wann ist ein Mann ein Mann? Vielleicht erinnert ihr euch an eine Aussage im Refrain von Grönemeyers Lied: Männer werden als Kind schon als Mann geeicht. Was er damit genau meinte, das müsste man ihn fragen. Wenn er meint, dass ein Mann von Anfang an Mann ist, dann stimmt er mit dem biblischen Bild überein. Der Mann hat als Geschöpf Gottes sein Mannsein eingeprägt bekommen. Er hat nicht die Wahl, ob er diese oder jene Identität annimmt, so wie die modernen Eltern, die gefragt werden von jemandem, das Baby im Kinderwagen, hier, ist es ein Mädchen oder ein Bübchen? Sagen die Eltern, ja, das muss er dann mal selber entscheiden. Der Mann hat nicht die Wahl, das selber zu entscheiden. Er ist Mann von Anfang an. Er hat diese Identität schöpfungsgemäß von seinem Schöpfer erhalten. Es geht nicht darum, dass er die Identität annimmt, die der gegenwärtigen Kultur gerade gefällt oder gut ankommt hier oder akzeptiert wird oder so etwas. Er muss danach suchen und fragen, wie hat Gott mich als Mann gemeint? Wenn ein Mann Christ wird, dann lebt Christus in ihm. Der wahre Mann lebt in ihm. Christus wird durch den Heiligen Geist das Mannsein, wie es Gott gedacht hat, in ihm ausprägen. Und er wird das leben wollen. Auch gegen mögliche oder gegen sichere Widerstände, die kommen werden. Der Mann, wenn Christus in ihm lebt, dann wird er sein Mannsein auch christusgemäß leben wollen. Das ist drin in den christlichen Männern. Sie werden sehr viel Widerstand erfahren, aber sie werden das leben wollen. Das ist angelegt in uns. Aber es wird nicht ohne Widerstände gelebt. Neben denen, die von außen kommen, kommen natürlich die inneren Widerstände der eigenen Sündhaftigkeit. Und die sind meistens stärker als die, die von außen kommen. Die äußeren, die können wir gut überwinden als Männer. Aber die inneren Widerstände der Sündhaftigkeit, Bequemlichkeit, Selbstsucht, Menschenfurcht und so weiter, das sind starke Feinde wahrer Männlichkeit. Und damit kommen wir noch zu einem letzten Attribut der biblischen Männlichkeit, das ich nennen will. Der Mann, der ein Mann nach Gottes Ebenbild sein will, nach Gottes Bild sein will, der merkt bald, dass er überfordert ist. Dies aus eigener Kraft und Bemühung zu tun. Und deshalb ist der Mann auch ein Beter. Er muss ein Beter sein. Die Hauptlast seiner Verantwortung, seine Familie so zu führen, wie wir es bedacht haben vorher, das wird er nur im Gebet für seine Anvertrauten tragen können, diese Hauptlast. Christus regiert seine Gemeinde auch dadurch, dass er für sie in seinem hohen priesterlichen Amt betend einsteht. Nicht, weil er es nicht aus eigener Kraft tun könnte, da ist es etwas anders, aber wir müssen beten, weil wir Gottes Hilfe brauchen in diesem Auftrag und weil das Eigentliche von Gott getan wird. Aber auch Christus regiert seine Gemeinde, auch mit dem Gebet. Und er tat das schon, als er auf der Erde war, für seine Jünger. Er betete für sie. Und er ist im himmlischen Heiligtum jetzt und steht da für uns ein. Auch der Apostel Paulus tat seinen Dienst zu einem beträchtlichen Teil im Gebet und durch das Gebet. Die Wahrheiten, die er die Gläubigen lehrt in seinen Briefen, die begleitet er immer mit dem Gebet um Erkenntnis. Er bittet Gott, dass die seine ihm anvertrauten das auch verstehen, so wie Gott das will, dass sie das verstehen. Er lehrt nicht nur, sondern er bittet für die, die er lehrt und die er anleitet. Und so muss ein Mann das auch tun. Ein Mann kann nicht Mann, Ehemann und Vater sein, ohne dass er diese seine Identität und Aufgabe im Gebet lebt. Wann ist ein Mann ein Mann? Er ist es von Anfang an. Er muss seine Identität aus Gottes Wort erkennen und danach streben, sie aus Gottes Kraft zu leben. Und das vollkommen zu werden, was er im Ansatz schon ist. Amen. Danke fürs Zuhören. 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 Danke fürs Zuhören.